Hallo und guten Morgen. Heute ist meine Gesprächspartnerin Katrin Lindner. Und wir werden sprechen über Selbstwert, Mut und Verletzlichkeit. Hallo Katrin.
Hallo Beate, ich freue mich über die Einladung. Danke, danke, danke. Schön.
Ja, hör mal, auf deiner Homepage steht unwiderstehlich sinnlich glücklich.
Stimmt.
Und du nennst dich Beziehungs- und Liebesmanagerin.
Magierin,
okay. Ja, Magierin. Und du forderst, dass jeder Frau ihre funkelnde Weiblichkeit erwecken soll und ihr Liebesbewusstsein. Mhm. Sag mal, was ist denn dein Diamant, der in dir leuchtet?
Mein Diamant ist in mir leuchtet. Ja, es ist, denke ich, bei jeder Frau die Einzigartigkeit, so ist es bei mir auch. So dass ich erkannt habe, es ist wunderschön, Frau zu sein. Ich habe das ja viele Jahre irgendwie, war ich zwar Frau und habe auch irgendwie funktioniert, Kinder bekommen und so weiter, aber das wirklich mit einer Ehrfurcht, mit einer Dankbarkeit anzunehmen, dass Frausein für mich etwas wunderschönes ist und ich gar nicht so funktionieren muss. Ich muss gar nicht der bessere Mann sein. Ich muss gar nicht so irre viel tun und leisten, wie ich das eigentlich beigebracht bekommen habe, sondern mein Dasein als Frau mit meinen Besonderheiten als Frau oder besser gesagt als Katrin Lindner auch, das reicht. Es geht gar nicht so sehr ums Anstrengen. Wir müssen gar nicht so viel tun. Die Welt strengt sich immer so viel an und dann geht unser Strahlen verloren. Ich habe das ganz oft gesehen, als ich früher noch mit meinem Ex-Mann auf Reisen war, dann haben wir Familien gesehen, da war der Mann irgendwie so, der wirkte so tiefenentspannt im Urlaub und die Frau wirkte oft abgekämpft. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, hier läuft irgendwas falsch. Ja, und das ist es, ne? Das heißt, die Frau darf entspannt sein, die darf funkeln und das darf der Mann auch. Und das passiert dann, wenn jeder wieder in seiner Uressenz ist. Das heißt, der Mann ist der Mann und die Frau ist die Frau. So.
Dir ist schon bewusst, dass wir in einem patriarchalen System leben, ja, in dem Frauen nicht anerkannt werden als das, was sie sind, in dem sie immer noch mehr leisten müssen als Männer, um ebenso anerkannt zu werden im Beruf. Das ist ja schon klar.
Ja.
Das ist das eine. Das heißt, wir müssen ja eigentlich immer noch mehr tun, als wir eigentlich schon tun, um überhaupt im Beruf zum Beispiel den gleichen Lohn zu bekommen, was ja nicht gegeben ist. Also es gibt da diese politische Komponente. Die blendest du komplett aus?
Ja, die blende ich aus, weil ich glaube, wenn wir Frauen gar nicht mehr darum kämpfen, für Gleiches bezahlt zu werden, sondern einfach das Gleiche machen und mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit das auch einfordern, so wie die Männer das einfordern. Die kämpfen nicht, sondern wenn wir Frauen einfach sagen, wir sind Frauen, wir machen das auf eine andere Art und Weise, aber so wie ich es mache, mache ich es geil. Und das wird genauso bezahlt, Punkt. Ja, dann bin ich auch da. Das heißt, mit einer großen Selbstwirksamkeit, Selbstverständlichkeit unser Wirken in die Welt zu bringen. Sei es, du bist jetzt Managerin irgendwo beim VW-Konzern oder wo auch immer. Aber ich glaube einfach, dass dieses Kämpfen um etwas uns nicht gut tut und auch der Gesellschaft nicht gut tut.
Ich bin ja jetzt 75 geworden ich habe aufgehört zu kämpfen. Ich habe auch aufgehört, als Dienstleisterin zu arbeiten. Also das hat alles damit zu tun. Und ich kümmere mich jetzt wirklich um mein Inneres, um das, was ich bin. Und das habe ich aber alles nicht gekonnt, als ich noch in diesem System als erwerbstätige Frau funktioniert habe. Aber lass uns mal diesen politischen Aspekt mal außen vor lassen oder mal nebenan stellen. Ich glaube, das sind einfach zwei verschiedene Ebenen, auf denen das Frausein stattfindet. Also es gibt das patriarchale System und in dem sind Frauen nicht anerkannt. Es gibt Frauenfeindlichkeit. Das alles gibt es. Das wird ja auch nicht von dir bestritten. Blenden wir das mal aus. Und also es gibt auch den Vorwurf, dass ich mich nicht so oder so anziehen sollte, weil ich so oder so Männer halt dann beeinflussen würde oder dazu auffordern würde, mich zu belästigen. Das ist ja alles Bullshit. Darüber will ich aber jetzt auch wirklich nicht mit dir sprechen, sondern über diesen anderen Aspekt, über diese Magie, eine Frau zu sein. Also wir beide haben uns ja kennengelernt, als ich an meiner Serie gearbeitet habe, das göttlich-weibliche.
Richtig.
Und genau. Und das ist ja ein Teil von Frausein auch, also das göttlich-weibliche. Und ich glaube, das meinst du auch, wenn du sagst, dass wir das leben sollten. Mhm. Und wie gesagt, ich bin jetzt 75. Ich habe aufgrund meiner Krebserkrankung keine Gebärmutter und keine Eierstöcke mehr. Ich fühle mich aber trotzdem als Frau, und weil das ja vollkommen unabhängig ist.
Genau, energetisch ist alles noch da.
Ja, genau. Und ich, also ich gucke mich jetzt gerade sehr intensiv an. Das war so eine beiläufige Frage, ob ich eigentlich wüsste, dass ich neurodivergent wäre. Und dann habe ich mir das angeguckt und erkannt, dass ich das bin. Aber ich kann es mir jetzt erlauben. Also ich stehe jetzt nicht mehr im Erwerbsprozess. Ich will überhaupt nicht mehr konkurrieren. Das habe ich für mich alles entschieden, dass ich das nicht bin. Und ich habe heute Morgen festgestellt, dass ein Satz, der mich mein Leben lang begleitet hat, nämlich "Du machst alles falsch", plötzlich verschwunden ist.
Super.
Ja, das ist eine Qualität, ich kann es doch kaum fassen, mein Glück so. Mhm. Aber ich weiß also, vor 20 Jahren oder auch vor 30 Jahren war das nicht möglich. Mhm. Und du hast dich aufgemacht, um das eben auch für jüngere Frauen möglich zu machen.
Ja, wie jung auch immer. Also ich sage mal so, die Generation meiner Tochter, da bin ich jetzt nicht unbedingt zu Hause. Die ist jetzt 20. Ich spreche wohl mit ihr darüber, aber meine Kunden, die sind so, sagen wir mal, Anfang 40 bis Mitte, Ende 50, ja, also diese Altersspanne, weil gerade diese Frauen natürlich auch in dieser Altersspanne erkannt haben, dass dieses Kämpfen und dieses, ja, das hast du eben gesagt, es ist vieles nicht möglich in der Gesellschaft, aber gerade auch in Beziehungen ist ja oft ein Kampf da, ne, gesehen zu werden, anerkannt zu werden, als Frau überhaupt wahrgenommen zu werden, sich als Frau zu fühlen, das ermüdet die Frauen einfach.
Das erschöpft. Also neben der Care-Arbeit ist das wohl das erschöpfendste Moment in unserem Leben.
Genau. Und da will ich eigentlich hin, dass da die Frau wieder sich erinnert ans Frausein und mit diesem Kämpfen aufhört und eine neue Version für sich erschafft, was auch immer das ist. Das ist sehr individuell.
Wie sieht denn ein Tag aus, an dem du genau das lebst?
Ein Tag, ja, das heißt, ich wache ohne Wecker auf. Also ich muss dazu sagen, meine Kinder sind aus dem Haus, ja, das heißt, die gehen ihre eigenen Wege. Das heißt aber, ich wache inzwischen ohne Wecker auf. Es ist eigentlich egal, ob ich um 8 einen Termin habe oder ob ich um 10 einen Termin habe, möglichst ohne Wecker. Das finde ich schön, dass mein System sich inzwischen darauf ausgerichtet hat, eben, ich muss nicht diese Geschichte hier drücken und immer wieder neu aufwachen und so. Ich habe das ja immer gehabt, dass der dann noch so alle 5 Minuten nochmal neu geklingelt hat. So, das ist schon mal eine entspannte Geschichte. Das heißt, ich wache ohne Wecker auf, so weit im Vorhinein, dass ich noch so eine Ausrichtungszeit habe. Das heißt, ich richte mich morgens aus mit meinen Gedanken und mit meinem Fühlen. Ich gehe in meinen Körper. Wie fühlt er sich an? Wo braucht der vielleicht gerade eine Lockerung? Und dann richte ich mich aus, wie will ich den Tag haben. Ich wünsche mir das Beste für mich, was heute für mich möglich ist. Oder ich gehe ohne Erwartungen. Oder ich empfange heute nur das Beste. Oder heute habe ich das und das vor und ich wünsche mir, dass es so und so läuft. Das sind Momente am Morgen zum Beispiel. Und dann ist es ja nicht so, dass ich den ganzen Tag auf der faulen Haut liege, sondern ich arbeite ja auch, sei es jetzt mit Klienten oder in anderen Projekten. Und dann bin ich da natürlich nicht nur die empfangende Frau, die, ich sag's mal, offenherzig auf dem Sofa liegt, sondern da bin ich natürlich auch in meiner männlichen Energie. Die brauche ich dann auch, aber ich weiß genau, sobald ich diese Arbeit erledigt habe, kann ich mich wieder in mich selber hinein entspannen und meine Weiblichkeit feiern. Und nicht nur feiern, sondern leben, indem ich wirklich so Dinge mache, so sinnliche Dinge wie Essen berühren, kochen oder meinen Körper nochmal irgendwie eincremen oder in den Garten gehen, mich mit der Erde verbinden, meditieren oder innere Arbeit machen. Ja, das sind ganz, ich mache das ja für mich auch immer noch, dass, wenn ich mit Klienten arbeite, da geht es ja auch um innere Arbeit, das mache ich für mich selber ja auch noch, es hört ja nie auf. Das sind Dinge, das ist für mich weibliche Energie und die habe ich aber viele Jahre in meinem Leben überhaupt nicht gelebt. Das heißt, ich war ständig in der männlichen Energie und wir haben ja immer beides in uns und ich kultiviere aber jetzt dieses Frausein.
Also was du nennst, was du gerade beschreibst, das nenne ich Selbstfürsorge. Also mir was Leckeres zu essen zu machen oder mich mit schönen Dingen zu beschäftigen, das ist für mich Selbstfürsorge. Ja. Ich hab Probleme mit dieser Einteilung von männlicher und weiblicher Energie. Ich denke, damit werten wir uns Frauen ab, wenn wir zum Beispiel, so wie ich, jahrelang ein Business gehabt habe, wenn ich das männliche Energie nenne, dann ist das irgendwie kein Teil von mir. Doch, das war ich auch, weil ich kann auch sehr selbstbestimmt sein, ich kann sehr durchsetzungsfähig sein, ich weiß, was ich will. Also wenn ich so genau und das also ich weigere mich das aber nicht als meinen Teil anzuerkennen. Also ich weigere mich das männliche Energie zu nennen. Aber das ist mein Ding.
Ja gut, das ist also wir haben ja die linke körperliche Seite ist ja die Weib steht der Weiblichkeit zu und die rechte der Männlichkeit. Das heißt aber
Woher kommen diese Begriffe? Das würde mich auch mal interessieren. Wer hat entschieden, was weiblich ist und wer hat entschieden, was männlich ist?
Wer das entschieden hat, weiß ich nicht. Ja. Es gibt hermetische Gesetze. Da müsste ich nachgucken im Buch zum Beispiel, wer da der Herausgeber war. Hermetische Gesetze, das ist einfach, wir haben ja auch ein männliches Geschlecht und ein weibliches Geschlecht.
Und wir haben was dazwischen, ganz viel dazwischen.
Wir haben auch was dazwischen, genau. Und grundsätzlich, es gibt die Dualität, es gibt die Polarität. Das gibt's in der Welt einfach.
Und ja, das bestreite ich nicht. Das bestreite ich gar nicht. Also ich bin auch ganz deiner Meinung, dass es einen Unterschied macht, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Das macht natürlich einen Unterschied. Also das bestreite ich nicht. Es geht mir nur um diese Schubladen. Verstehst du? Warum nennt man das eine weiblich und warum nennt man das andere männlich? Damit habe ich einfach Probleme. Ja, okay. Nicht, dass es das gibt. Dass es Unterschied. Ja, Gott sei Dank gibt es diesen Unterschied.
Ja.
Das ist ganz klar, das sehe ich auch, aber diese Kategorisierung, dieses Labeln, damit habe ich Probleme.
Na gut, ich meine, du kannst das Label runternehmen. Es ist ja die Frage, was steckt hinter dem Label, ne? Das kann nicht jeder so. Das Männliche in meiner Wahrnehmung ist wirklich, ich bin nach vorne gerichtet, ich gehe auf ein Ziel zu mit gewissen Meilensteinen, mit gewissen Handlungen und vielleicht muss ich auch den einen oder anderen in Anführungsstrichen Kampf austragen oder Diskussion austragen, ja? Das ist so das Männliche in mir, das habe ich auch. Und die Dualität lebt ja auch in mir. Wir sind ja immer alles eins, das heißt Yin und Yang, alles ist ja auch in uns selber, so wie wir es im Außen wahrnehmen, das ist ja auch alles in uns. Und wenn ich in meiner weiblichen Energie bin, wenn ich eher so dieses Frausein lebe, dann bin ich einfach eher so zerfließend. Ich spüre das richtig in meinem Körper, dann bin ich auch verletzlicher. Ja, dann bin ich auch vielleicht manchmal sogar orientierungsloser, weil ich gerade nicht weiß, wo will ich hin. Und dann brauche ich wieder diese männliche Energie. Ich habe das gemerkt, als ich viel geflogen bin in den letzten Jahren. Das heißt, das Männliche in mir, die wusste, du gehst jetzt dann zum Bahnhof, da fährst du mit dem Zug zum Flughafen, dann musst du am Flughafen das und das und das machen, dass du dann da auch hinkommst. Da habe ich richtig gemerkt, wie das Männliche, das Weibliche in mir geführt hat. Also ich spüre das in mir, wie diese zwei Kräfte in mir wirken.
Also, dass es diese Dualitäten gibt von unterschiedlichen Energien, bin ich vollkommen bei dir. Ich habe immer nur noch was gegen diese Label. Also, ich kenne das ja auch. Und also seitdem ich, wie gesagt, über meine eigene Neurodivergenz nachdenke, kann ich auch viel mehr Dinge akzeptieren, weil sie einfach sind. Die, was ich früher maskiert habe oder weggedrängt habe oder unterdrückt habe, das lasse ich jetzt zu, weil das ja alles richtig ist, weil das alles zu mir gehört. Ich zum Beispiel habe wirklich gedacht, dass sich meine Hochsensibilität nur dann zeigt, wenn ich fotografiere, was natürlich Quatsch ist. Sowas zeigt sich natürlich immer.
Genau.
Aber seitdem ich das anerkenne, kann ich das auch leben und annehmen. So. Deswegen kann ich trotzdem, wenn mich jemand nervt, ich musste eben mit einer Hotline telefonieren, weil der Sensor, also mein Blutzuckermessgerät, der Sensor ist ja zum zweiten Mal ausgefallen und ich musste heute also zum zweiten Mal mit dem telefonieren und ich habe da irgendwann gesagt, Sie haben doch alle meine Angaben, die habe ich doch gestern schon gemacht, warum soll ich Ihnen das denn nochmal alles erzählen? Weil ich einfach keine Lust hatte, das alles zu erzählen und weil ich mich einfach auf unseren Termin vorbereiten wollte.
Ja.
Also das kann ich auch, also dann ganz bestimmt sagen, das will ich jetzt nicht, Sie haben doch alles, lassen Sie mich in Ruhe, hier haben Sie die restlichen Angaben, schicken Sie mir neuen Sensor und gut ist.
Das ist auch gut so, das brauchst
du. Ja, genau. Ja, ganz genau, das brauche ich auch. Aber das mit dem Zulassen dieser anderen Anteile, also ich kann da nur von mir sprechen, dass ich das wirklich erst seitdem ich mich damit beschäftige, kann ich die auch sehen und zulassen. Also wie gesagt, auch seitdem ich wirklich mich bewusst entschieden habe, nicht mehr als Dienstleisterin zu arbeiten, habe ich da einfach, gut, ich hatte einen Unfall am 31. März, habe ich auch lange Zeit im Bett gelegen und habe viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Und das alles hat das halt an die Oberfläche gemacht. Okay, also, du schreibst auch auf deiner Homepage, dass du nach 20-jähriger Ehe aus einem Beziehungs-Burnout geholt wurdest. Kannst du beschreiben, wie sich dieser Wendepunkt innerlich und äußerlich angefühlt hat? Und was war der erste bewusste Schritt?
Also ich war erschöpft von Beziehungen und mich hat diese Beziehung, es waren angestrengt, es waren ständig Kämpfe innerhalb dieser Beziehung, es war ständig, also was ich vorhin beschrieben habe, ne? Ich habe gekämpft in dieser Beziehung um meinen Platz, ich komme mir fast die Tränen, wenn ich darüber nochmal spreche, um meinen Platz, um die Anerkennung, um das Frausein. Ich wollte mich irgendwie immer beweisen, dass ich doch das alles kann, dass ich alles super mache und so weiter. Dass ich liebenswürdig bin, dass ich liebenswert bin. Also das war anstrengend. Ja?
Und was du beschreibst, ist wirklich der Alltag von ganz vielen Frauen.
Ja, genau. Ich weiß. Und ich habe mich dann in Dinge geflüchtet wie Yoga, wie irgendwelche Urlaube alleine. Das war auch fantastisch. Also mit mir alleine war es super. Oder ist es immer noch super? das waren so Fluchtgedanken. Oder in Kunst habe ich mich geflüchtet. Ja, aber ich habe mich immer nur weggeflüchtet. Aber letztlich habe ich mich nie zu mir selber hingewendet. Und das ist eigentlich der Wendepunkt dann, ne? Dass ich gesagt habe, okay, es geht nicht mehr anders. Ich musste erst mal da raus. Oder wir haben uns dann getrennt. Das war auch alles dann einvernehmlich beschlossen, dass es zu dieser Trennung kommt. Und trotzdem ist Trennung nie schön, weil ich gehe ja nicht in eine Ehe, um zu sagen, ich trenne mich irgendwann wieder. Und der Wendepunkt war, dass ich mir Vorbilder gesucht habe, wie ich es gerne hätte. Das heißt, das waren dann Menschen, die gesagt haben, okay, wenn du Frau bist, dann sei hemmungslos, dann sei wild, dann strahle, dann sorge für dich. Ja, dann sei aber in der Liebe zu dir selber ganz achtsam. Ja, das heißt, liebe dich wirklich selber. Das ist etwas, was ich so, als ich mich davon befreit habe, auch von dem alles, womit so eine Ehe zusammenhängt, was Schwiegerfamilie war, die waren alle oder waren und sind alle fantastische Menschen. Nur für mich war es nicht mehr stimmig, das muss ich dazu sagen, ja?
Ja, das kann ich vollkommen unterschreiben. Also, dass diese Hinwendung zu uns selbst natürlich ein ganz wesentlicher Schritt ist, um überhaupt auch ja Welt anders wahrzunehmen, glaube ich. Genau. Ich glaube, das führt dazu, dass man Welt plötzlich anders wahrnimmt, wenn man sich selber ernst nimmt und sich und Selbstfürsorge an die erste Stelle stellt. Also ich vergleiche das immer mit dem Moment im Flugzeug, wenn der Sauerstoff knapp wird. Du sollst jetzt zuerst selbst die Maske aufsetzen, bevor du jemandem anderen helfen kannst.
Absolut.
Genau. Und ich denke, so ist das eigentlich auch, dass wir natürlich also die Selbstliebe an erste Stelle stellen müssen, bevor wir überhaupt in der Lage sind, jemanden anders wirklich lieben zu können. Weil alles andere ist ja quasi dann so die Selbstaufgabe.
Selbstaufgabe und eigentlich in eine Abhängigkeit geraten. Ne? Wenn ich nicht mich selber lieben kann, gerate ich in eine Abhängigkeit im Außen. Sprich, es ist davon, das ist das, was ich eben beschrieben habe. Ich wollte unbedingt geliebt werden. Das heißt, ich wollte diese Liebe von diesem Mann, von dem Leben, von allem von außen. Und ich habe halt auch nicht kapiert. Auf einmal spiegelt der Mann mir meine Themen. Das wusste ich ja alles gar nicht. Davon wusste ich nichts. Warum ist kurz nach der Hochzeit schon die erste Affäre passiert? Warum ist es später nochmal passiert und so weiter? Warum das alles so ist, diese ganzen Dynamiken dahinter, die Energie hinter all dem, das habe ich ja nicht gewusst. Aber als ich dann gemerkt habe, okay, wenn ich mich mir selber zuwende, das heißt jetzt nicht nur Self-Care, sondern mich mit meinen Prägungen auseinandersetze, mich mit meinen Wunden auseinandersetze, mit meinen Mustern, mit meinen Konditionierungen auseinandersetze, da geht Selbstliebe ja echt tief. Das heißt, da gehe ich ins Gefühl bei mir rein. Was fühle ich? Woher kenne ich das? Wer hat mich so geprägt? Das ist natürlich eine riesen Forschungsarbeit. Jetzt könnte man ja natürlich sagen, das ist ja irre, wenn man sich nur damit beschäftigt. Aber nein, ich beschäftige mich ja damit, mit dem Ziel, ein freieres, glücklicheres. Eine Klientin sagt heute, ja, ich habe mich wirklich dem Leben geöffnet. Ich hatte den schönsten Geburtstag überhaupt, mich dem Leben zu öffnen und der Liebe zu öffnen. Und welche Geschenke gibt es denn noch? Dann steige ich natürlich auch aus dieser Matrix aus, wo ich mich als Frau in, um nochmal diesen Bogen hinzubekommen, irgendwie Gesellschaft im Patriarchat beweisen muss. Nee, ich mache meine eigenen Sachen. Ich habe mein eigenes Denken.
Also ich weiß genau, was du meinst. Also wie gesagt, ich habe mich ja in den letzten Wochen sehr intensiv mit mir selber beschäftigen müssen, weil ich halt nicht laufen konnte, nicht aufstehen, nicht sitzen, nicht stehen konnte, habe ich das getan. Und wie gesagt, diese Bemerkung, weißt du eigentlich, dass du neurodivergent bist, die hat unglaublich viel bei mir ausgelöst. Erstmal die sachliche Beschäftigung damit. Und ja, es ist tatsächlich befreiend. Es ist tatsächlich befreiend, das zu verstehen. Sag mal, du sprichst davon, dass man ein erlebtes Schmerzerlebnis so einer Quelle für Liebesmagie und Selbstvertrauen transformieren kann. Beschreib doch mal, was das bedeutet.
Moment, was habe ich wo geschrieben?
Ein erlebtes Schmerzerlebnis. Wie transformierst du ein erlebtes Schmerzerlebnis zu einer Quelle von Liebesmagie und Selbstvertrauen?
Das habe ich geschrieben.
Meine ich, das hätte ich irgendwo gelesen.
Ich sage ja viel, wenn der Tag lang ist.
Ja, ich meine, es könnte natürlich sein, das, was du gerade beschrieben hast, du, wie du dich aus deiner Ehe befreit hast, das kann natürlich das ein Schmerzerlebnis gewesen sein. Also das Ende von, also man heiratet ja, ich war ja auch mal verheiratet und denkt, dass das jetzt sein Leben, das weitere Leben so verläuft und plötzlich stellt man fest, das ist es nicht. Und da sich von zu befreien und da auszusteigen, ist ja eine Art quasi erlebter Schmerz.
Ja, absolut. Es ist natürlich auch so, dass ich zum Beispiel über meinen Vater Erlebnisse habe, die mir in meiner Kindheit, heute würde man Trauma sagen, also im Prinzip schmerzhafte Erlebnisse in mich hineingepflanzt worden sind und die durch gewisse Coaching-Arbeit, innere Arbeit, die werden dann in Liebe verwandelt. Ja, das heißt, da liegt ja eine irre Kraft drin, über diese Verletzungen, die wir mal erfahren haben, die zu verwandeln, das ist so wie der Phönix steigt aus der Asche. Ja, das heißt, ja, ich habe jahrelang diese Ladung der Emotion, die Ladung des Nicht-Gesehen-Werdens über meinen Papa in mir getragen. Und wenn ich die aber auflöse, diese Ladung, die da in mir schwelt, viele spüren das gar nicht, aber dieses befreiende Gefühl, nachdem dieser Schmerz, der seelische Schmerz, das ist kein körperlicher Schmerz, nicht unbedingt.
Es kann beides werden. Also seelischer Schmerz, der nicht erkannt wird, kann leicht zu körperlichem Schmerz werden.
Nicht der Körper, genau. Das aufzulösen und dann eine Gesundung, eine Heilung, eine innerliche Befreiung zu erleben, das ist das, was ich damit gemeint habe.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Sag mal, gibt es besondere mentale oder energetische Prozesse, die dir dabei wichtig sind? Bei so einem Heilungsprozess oder die dir wichtig sind, um den überhaupt anzustoßen?
Ja, naja, klar, Bewusstwerdung erstmal. Ne? Das heißt, erstmal gucke ich, was ist im Außen gerade los? Was passiert da gerade? Weil das Außen spiegelt ja immer unser Innen. Ne? Dann über das Außen gehe ich nach innen. Aha, woher kenne ich das? Mhm. Und dann habe ich natürlich meine Methoden, dass ich auf Seelenebene arbeite, auf emotionaler Ebene arbeite und auch mit dem Mindset arbeite, aber das ganzheitlich, sodass die Person oder auch ich mich neu ausrichten kann oder entladen kann oder im Prinzip diese Vergangenheit, die ja in uns wirkt, das wird ja oft so leicht in dieser Szene gesagt, naja, die Vergangenheit musst du einfach nur loslassen und dann kannst du neu in deine Zukunft gehen. Ja, aber die Vergangenheit, die wirkt ja in uns.
Ja, die hat uns vor allen Dingen auch geprägt.
Genau, die hat uns geprägt und wir können eben oftmals nicht sagen, okay, das war bis heute, heute ist der 3.7., das war es bis heute, ich nehme mir ein neues Blatt und ich fange neu an. Das geht natürlich, ich kann das heute machen, nachdem ich gewisse Wege schon gegangen bin. Aber wenn ich da noch am Anfang stehe, dann braucht es erstmal eine Bewusstwerdung, da braucht es ein zartes Hinsehen, dann braucht es ein Hochholen nochmal ein Hinschauen zu alten Wunden, ganz kurz nochmal diesen Schmerz oder die Situation bewusst machen, dass dann eine Heilung entstehen kann. Heilung ist so ein Wort, das dürfen eigentlich nur Mediziner in Deutschland benutzen, aber das geht hier um eine emotionale und um eine energetische Heilung. Ich arbeite energetisch viel. Ich fühle auch die Klienten, manchmal weine ich sogar deren Tränen, weil ich mich so sehr mit denen verbinde, dass ich dann gewisse Themen auflösen und verwandeln.
Okay, und du konzentrierst dich dabei sehr darauf, dass Frauen ihre Sinnlichkeit wahrnehmen und du nennst das Liebesmagie 2.0.
Ja, das war Liebesmagie 2.0 war in diesem Jahr ein Workshop, den ich gegeben habe.
Das
war, genau. Und ich hatte letztes Jahr Liebesmagie 1.0 gemacht und dieses Mal ging es mehr um Lust. Letztes Jahr ging es um Liebe und Selbstliebe und ich finde einen Partner. Und dieses Jahr ging es dabei um Lust empfinden und um Sexualität. Und ich finde ja, das liegt mir wahrscheinlich in die Wiege gelegt worden vom Leben, so Sinnlichkeit, das Leben mit allen Sinnen wahrnehmen. Damit meine ich jetzt nicht nur die erotische Komponente, die ich natürlich auch wunderbar und gerne lebe, aber vor allen Dingen auch, wie fühlt sich eine Rose an? Wie schmeckt heute der Wind? Oder wie fühlt sich der Wind auf der Haut an? Und da sind wir, wenn wir unsere Sinne benutzen, kommen wir A, in eine Achtsamkeit, wir kommen B, wirklich bei uns selbst an und sind auf einer ganz feinen Ebene mit der Außenwelt verbunden. Wie fühlt sich meine Haut heute an? Wie fühlt es sich an, wenn ich mit meinen Fingern von der einen Hand über die andere Hand streiche? Da bin ich doch mit der Aufmerksamkeit nicht bei meinem Handy, nicht bei dem Termin in nächster Woche, nicht in der Vergangenheit, sondern da bin ich im Hier und Jetzt. Und über diese Sinnlichkeit komme ich ins Hier und Jetzt, ich komme ins Fühlen, ins Spüren und bin eigentlich auf dem Weg, mir in diesem Moment und dem Leben selber zu begegnen.
Genau. Und was ist für dich die zärtlichste Form, sich einer alten Wunde zu nähern?
Ich hatte jetzt kürzlich eine Situation, die zärtlichste Form ist ein sanftes Gespräch, was, wenn ich mit meinen Klienten spreche, ich gehe immer mit der Absicht der Liebe und der Heilung da rein und mit einer Neutralität und Wertfreiheit. Und ich hatte kürzlich für mich persönlich eine Situation, ich mache es jetzt öffentlich, ich sage es jetzt einfach, das ist schon öffentlich, das wissen die Leute, dass ich als Kind oder als Jugendliche missbraucht worden bin. Und ich habe das alles verarbeitet. Was ich aber nicht verarbeitet hatte, war das Schuldgefühl meiner Mama gegenüber. Ja, das heißt, der Partner von damals war übergriffig mir gegenüber und ich hatte irgendwann den Mut, das zu sagen. Mein Bruder war mir da im Beistand, der hatte das gesagt, sag doch endlich was, ne? Der war ja jünger als ich, sag doch endlich was. So, und ich habe dann was gesagt und ich hatte dann viele, viele Jahre das Gefühl, ich bin schuld daran, dass die Beziehung zwischen meiner Mama und diesem Mann auseinandergegangen ist. Ich hatte das Gefühl, ich bin verantwortlich dafür, dass eine ganz große Disharmonie ins Leben gekommen ist, dass sie wieder unglücklich ist und so weiter. Und dann lag ich, das habe ich jemandem erzählt, ich war mit diesem wundervollen Menschen am Strand und wir haben darüber gesprochen und er hat 2, 3 Sätze gesagt, die ich heute nicht mehr wiedergeben kann und es hat sich alles gedreht. Dieses Schuldgefühl hat sich sofort aufgelöst gehabt, ja, und das war zart, also wir zwei haben einfach einen sehr vertrauten Umgang miteinander, Vertrauen ist wichtig und die Bereitschaft, sich zu öffnen und auch Tränen laufen zu lassen, wenn es notwendig ist, oder emotional zu werden.
Was du gerade beschreibst, ist natürlich, ich würde sagen, die Scham ist vorbei. Also indem man etwas ausspricht und öffentlich macht, löst es sich auch auf, wenn das Gegenüber halt so ist, wie du es gerade beschreibst.
Ja.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, indem ich Dinge zum Beispiel in einem Blogbeitrag verarbeitet habe, dass sie mich danach auch losgelassen haben.
Ja.
Also weil ich glaube, was dann eintritt, ist ja, das ist natürlich eine gewisse Zärtlichkeit, sich seinen alten Wunden zu nähern, indem man sie anerkennt, ausspricht, öffentlich macht und sich dann nicht mehr für schämt. Mhm. Ich glaube, das ist das Ausschlaggebende, dass wir Frauen dazu neigen, uns für Dinge zu schämen, die uns angetan werden.
Ja, ich habe mich auch damals geschämt.
Ja.
Diese Scham hatte ich schon, da war ich schon durch, aber dieses Schuldgefühl war nicht mehr da, ne?
Ja.
Das war noch da und das ist jetzt auch weg. Sonst könnte ich jetzt auf dieser öffentlichen Plattform jetzt nicht darüber sprechen.
Ja, und ich finde, das ist die Kraft von etwas öffentlich machen, weil es uns gleichzeitig nämlich befreit davon.
Mhm. Ja.
Und also das habe ich auch verstanden, dass dieses für sich behalten oder nicht drüber sprechen oder das ist doch zu intim oder das ist doch zu persönlich, das sind alles Ketten, die uns angelegt werden und wir dann somit dieses Gefühl behalten. Also nur indem wir darüber sprechen, sei es in einem Zweiergespräch oder sei es in einem Podcast oder sei es in einem Blogartikel, indem wir darüber sprechen, was uns angetan worden ist, nur so können wir uns eigentlich davon befreien.
Ja.
Also das bestätigst du gerade, das ist auch meine Erfahrung, wo ich manchmal gesagt bekomme, das ist doch eigentlich so privat. Nein, ist es nicht. Es ist nicht privat, wenn es nicht nur dir als Frau passiert, sondern hunderttausenden anderen eben auch passiert. Genau. Dann ist es ein systemisches Problem und dann gehört es wirklich angesprochen und ausgesprochen.
Genau, es ist ein kollektives Problem und da dockt natürlich jede Frau an dieses kollektive Problem oder an diese kollektive Situation, ich will es gar nicht Problem nennen, an diese kollektive Energie, die gibt es ja immer noch, ne? Missbrauch gibt es jeden Tag. Und aber wenn wir uns davon befreien, das ist jetzt ein Thema, ja, aber auch auf Unterdrückung von Frauen oder wie wir vorhin gesagt haben, Frauen müssen mehr tun, wenn wir uns aber davon befreien, dann kommen wir ja wirklich in eine Größe, dass wir sagen, ey, wir sind so geil, wir sind echt Göttinnen hier auf Erden, wir haben so viel Magie, wir haben so viele Fähigkeiten, da wo früher wir als Hexen verbrannt worden sind, wenn heute zu mir jemand sagt, das, was du machst, das ist ja, wahrscheinlich wäre ich früher auf dem Scheiterhaufen gewesen, wenn es die wirklich...
Hundertprozentig, Katrin.
Keine Ahnung.
Hundertprozentig. Frauen, die laut sind wie wir und die sagen, was sie denken und schreiben, was sie denken und Frauen, die wie du, das Lustempfinden von Frauen betonst und über Sinnlichkeit sprichst, natürlich sind wir eine Gefahr. Wir sind eine riesige Gefahr für das, was männliche Macht auch bedeutet. Jetzt benutze ich das Wort auch männlich. Also was diese patriarchale Macht über Frauen beinhaltet, nämlich uns klein zu halten. Und das beinhaltet, dass wir eben nicht darüber sprechen und dass wir nicht sagen, und wenn wir es tun, werden wir hundertprozentig als Hexen verbrannt worden.
Ja, ja.
Es bedurfte ja wenig, eine Frau als Hexe zu beschuldigen. Aber das ist ein anderes
Wahrscheinlich.
Thema.
Ja, aber das finde ich heute, da gibt es eine Veränderung. Und wir dürfen aber auch anerkennen, und ich möchte diesen Bogen jetzt wirklich auch in das, auch wenn wir über Weiblichkeit sprechen, ich auch da angehen, Frauen missbrauchen auch Männer. Das machen wir auch. Und wir machen das auf eine ganz subtile Weise. Wir verletzen Männer auch auf ganz subtile Weise. Das heißt, es ist, das ganze System ist verletzt, ist verwundet, ist nicht gesund. Das heißt, ich wünsche mir ganz viele Männercoaches, die Männer heilen. Ja? Das heißt, ich kann das zwar auch, ich mache das zum Teil auch, dass ich Männer in ihre Männlichkeit bringe, aber im Moment sind natürlich die Frauen sind in meinem Fokus auch einfach, weil ich eine Frau bin und das natürlich viel mehr nachfühlen und nachempfinden kann. Aber ich möchte da auch an die Verantwortung gehen, dass wir Frauen eben auch aufhören, die Männer zu verletzen. Wir erziehen ja auch die Jungs zu Männern, ja? Oder sollten wir? Wenn wir Frauen in unserer Kraft sind, wenn wir Frauen uns feiern, können wir auch die Männer feiern. Wenn wir in uns das Göttliche ansehen, können wir auch im Mann das Göttliche ansehen. Da ist ganz viel Heilung notwendig oder ganz viel Bewusstsein. Ich will jetzt vielleicht nicht unbedingt das Wort Heilung nehmen. Bewusstsein auf beiden Ebenen. Quatsch, auf beiden Seiten, bei beiden Geschlechtern.
Okay, was ist dieser Schatz für dich, wenn du davon sprichst, dass Frauen einen inneren Schatz haben, mit dem sie schon geboren werden?
Naja, wir können Leben erschaffen. Ich sag immer, gib uns einen Samen und wir machen ein Kind draus. Das passiert einfach. Da müssen wir theoretisch nicht viel tun, außer Frau sein, außer für uns sorgen. Gib uns Zutaten, wir zaubern ein Essen draus. Das können Männer auch. Ja, das Köche gibt's ja auch fantastische. Oder wir gib uns ein Haus, wir machen ein Zuhause draus. Wir vermehren, wir verwandeln. Das können wir.
Also ich habe auch irgendwann mal gesagt, wenn es keine Frauen gäbe, gäbe es keine Menschheit, weil man braucht unseren Körper, um neues Leben zu gebären.
Genau.
Und das wird eigentlich viel zu wenig wertgeschätzt, dieser Fakt, dass wir das können.
Das ist auf der einen Seite urnatürlich, aber wir können das. Und wir machen das natürlich irgendwann, das ist ja so dieses menschliche Gebären abgeschlossen. Ne? Das heißt, ich habe 2 Kinder, das war dann irgendwann fertig. Und aber wir empfangen und gebären ja immer noch, sei es neue Projekte, sei es Gedanken, die wir in uns aufnehmen, in unseren Körper und verwandeln, verändern. Deswegen sind ja auch so viele Frauen Heilerinnen und so weiter, ne? Weil die das aufnehmen und verändern. Wir nehmen aber auch die Kraft des Mannes auf und verwandeln sie. Ja, das passiert genauso. Wir können immer aufnehmen und verwandeln. Das ist unser Schatz.
Lass uns mal über Sinnlichkeit, Selbstvertrauen und Funkeln sprechen.
Gerne.
Genau. Was verbindest du mit diesen Begriffen Sinnlichkeit, Selbstvertrauen, Funkeln?
Da müsste ich fast die Menschen fragen, die mich auch so sehen. Es braucht eigentlich nichts von außen, um als Frau zu erstrahlen. Ja? Das macht schon Sinn, dass wir uns unseren Themen gestellt haben, unseren Schmerzen gestellt haben und da eine Heilung reingebracht haben. Dann kommt ein Funkeln. Und wenn ich sage, es braucht nichts, dann ist es so, dass ich mal in einer Situation war, dass ich so gefragt wurde, und was braucht's für dich noch, damit du das und das erlebst? Und ich dachte, eigentlich nichts, ne? Und dann 3 Tage später stand ich vor einer Gruppe von Frauen und da wurde mir gesagt, ey, du bist eine Ikone, du bist göttlich, ich sehe in dir die Göttin, deine Mode und so weiter, das ist ikonisch. Und ich denke so, habe ich bislang noch gar nicht so gesehen, ne? Aber von außen werden wir so wahrgenommen. Aber sinnlich, was ist sinnlich? Sinnlich ist, das habe ich ja eben schon gesagt, wenn ich mit all meinen Sinnen achtsam unterwegs bin. Sinnlich ist für mich auch im Zusammenhang mit Selbstliebe eine erfüllte Sexualität zu leben.
Was ist eine erfüllte Sexualität?
In meiner Wahrnehmung, wenn ich wirklich auch sogar Wochen danach noch von einem einzigen Erlebnis vibriere, so will ich es mal sagen.
Ich kann mich an einen Zusammenkunft in meiner Wohnung erinnern, wo, glaube ich, 4 Frauen oder 5 Frauen zusammensaßen und wir über Selbstbefriedigung gesprochen haben. Das ist ja kein Thema, es ist eigentlich ein tabuisiertes Thema.
Warum ist das? An deinem Geburtstag?
Du warst dabei, genau. Warum ist das eigentlich so? Warum ist dieses Thema so tabuisiert?
Selbstbefriedigung?
Ja.
Naja, weil da die Kirche, weil da die Erziehung, keine Ahnung, weil die Gesellschaft da irgendwie so ein Deckmäntelchen der Schmutzigkeit draufgelegt hat, ne? Wir, ich weiß nicht, ob die Selbstbefriedigung des Mannes auch tabuisiert ist.
Eben ist sie ja nicht. Also sie ist sie, ja, glaube ich, bei kleinen Jungs, aber ich glaube, bei erwachsenen Männern ist es überhaupt nicht mehr tabuisiert.
Ja, siehst du, das liegt daran, dass der Mann natürlich sein Geschlechtsteil, sein Lingam sieht und in die Hand nehmen kann. Und das ist so nach vorne gerichtet, das ist präsent, das ist da. Und bei uns Frauen, wir sehen unsere Joni ja nicht. Ja, mhm. Wir sehen die nicht, wir müssten einen Spiegel nehmen. Und ich war in einem Seminar, dass ich gedacht habe, ich habe das ganz früh schon gemacht, als junges Mädchen mir meine Joni angeguckt. Und das saß ich aber in einem Seminar, da wurde das auch praktiziert. Und da saßen mit 40er Frauen, die haben noch nie ihre Joni gesehen.
Mhm.
Und das finde ich so schade. Das heißt also überhaupt keinen Kontakt zum Schoß.
Mhm.
Und wir müssen uns sogar als Frauen mit uns selbst beschäftigen, mit all unseren Geschlechtsteilen. Ich meine, wir haben eine Klitoris, man sagt, die hat 8000 Nerven. Es gibt Leute, die sagen, die haben 19.000 Nerven. Die ist nur zur Lustbefriedigung da, nur zum Lustempfinden da. Wer die Nerven gezählt hat, weiß ich nicht, aber es sind irre viele. Und wenn wir uns mit diesem wundervollen Organ nicht beschäftigen oder mit all den Zonen in uns, um uns herum, dann verarmen wir doch. Dann nutzen wir ja gar nicht diesen wunderschönen Tempel, in dem unsere Seele wohnt.
Ja, also Lustbefriedigung. Woher, also Lust, also das ist ja Empfinden, das kennt jeder. Also ich denke, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer kennen Lust, wenn sie im Sommer ein leckeres Eis essen, ja, oder wenn sie ein anderes Essen essen oder wenn sie einen bestimmten Stoff anfassen, ja, und so weiter und so weiter. Aber dass eben Lust auch im eigenen Körper entsteht, okay, das wissen wahrscheinlich die meisten inzwischen auch, weil ganz viele Sachen ja nicht mehr tabuisiert sind. Aber dass Frauen sich eben dieser Lust selbst bereiten können, ist eben noch tabuisiert, was natürlich unglaublich bedauerlich ist.
Weil, ist das noch so?
Ja, ich glaube, es ist noch tabuisiert. Oder kennst du zahlreiche Podcasts, die sich über die Entfachung der weiblichen Lust durch die Frau selber beschäftigen?
Ja, also zahlreich nicht, aber zahlreich nicht. Es ist sicher kein Mainstream und es wird auch im Fernsehen, wenn es das gäbe, wenn wir darüber mal deutlich sprechen, erst nach 22 Uhr gezeigt. Das stimmt. Und wenn ich Klienten habe, die mir sagen, ich habe noch nie einen Orgasmus gehabt, ne, dann und die sich das aber wünschen, das einfach mal zu erleben, dann braucht es natürlich auch ein ganz behutsames Ranführen und erstmal wirklich ein Beschäftigen mit sich selbst. Ja, welches Setting brauche ich? Welche Stimmung, wie bin ich überhaupt? Habe ich eine Spannung? Habe ich überhaupt erstmal eine Verbindung? Ich war auf einem Seminar Co-Coach und habe gemerkt, dass alle Menschen überhaupt nicht atmen bis zu ihrem unteren Bauch. Da ist überhaupt keine Verbindung da. Die atmen alle oben und irgendwie, klar, haben die irgendwie Sex, aber der wird wahrscheinlich einfach im Becken bleiben und sich überhaupt nicht über den ganzen Körper ausdehnen, ja? Oder übers ganze Leben. Ich meine, wie toll ist es denn, wenn du Sex hattest? Also mir geht es so, ich hatte Sex, viele Orgasmen und ich strahle am nächsten Tag noch oder noch die Woche danach, weil es einfach fantastisch ist.
Ja, aber viele Orgasmen, ist das üblich?
Naja, ich sag's mal so, dadurch, dass ich mir meine Hemmungslosigkeit erlaubt habe und in Verbindung gehe und vielleicht, wie soll ich sagen, da auch, ich will nicht sagen, ein Training habe, aber naja, meinen Lustmuskel, so wie man ja Lachmuskeln oder Lachen und Freude überhaupt auch trainieren kann, habe ich das für mich so ins Leben für mich geholt, dass ich sage, ich habe viele Orgasmen.
Natürlich. Toll, also wie kann man, wie kann man den Lustmuskel trainieren?
Na, als erstes würde ich sagen, alle Tabus, alle Schamgeschichten erstmal wahrnehmen und energetisch auflösen. Das ist das eine. Und sich dann damals bin ich in ein Feld gegangen bei einer Frau, die hat mich gecoacht, da ging es um hemmungsloses Weiblichsein, ja. Und da ging es auch darum, ey, natürlich hast du einen Orgasmus. Natürlich hast du auch jeden Tag einen Orgasmus. Warum denn nicht? Das ist doch das allerschönste, höchste energetische Gefühl, was wir haben können.
Das kann ich hundertprozentig unterstreichen.
So, und wenn ich das für mich in einer gewissen Häufigkeit erlebe, auch mit der Energie, mit dem Gedanken, wenn ich in dieser Energie bin, habe ich die schönsten Glücksgefühle und kann mir das schönste Leben manifestieren, warum soll ich es dann nicht machen? Also ich habe es für mich selber aus der Schmuddelecke gezogen, sonst würde ich hier auch nicht drüber reden und ich entspanne mich total dabei. Ich finde es einfach schön, darüber zu reden. Ich habe es für mich aus der Schmuddelecke gezogen, ich habe es für mich enttabuisiert, ich habe es für mich legalisiert und ich habe vielleicht auch, das Wort Hure wird ja nicht so gerne benutzt, aber wenn ich so sage, diese Hure, die in der Gesellschaft gerne als abfällig oder nicht akzeptiert wird, so will ich es mal sagen, diesen Anteil hat auch jede Frau in sich, weil sie das ja ablehnt, eine Hure zu sein. Aber ich habe den liebevoll einfach angenommen. Das heißt nicht, dass ich eine Hure bin, aber dass ich einfach diesen Aspekt, den Archetypen Hure, Geliebte oder Liebende, den habe ich einfach integriert.
Was bedeutet denn Hure? Also ich meine, Sexarbeiterin ist, glaube ich, die deutsche Entsprechung, oder?
Ja, aber ich sage auch immer gerne, ich bin eine heilige Hure vielleicht, eine heilende Hure. Also ich würde das gar nicht sagen, dass ich Hure bin. Ich gehe nicht jeden Tag mit diesem Gedanken raus. Aber ich finde so diesen Aspekt, dass eine Frau, die viel Sex hat oder gerne sich mit Sex beschäftigt oder eben auch Erfüllung erfährt, über die Sexualität, wenn wir das mal so als Anteil nehmen, als Archetyp nehmen, den habe ich einfach integriert. Punkt.
Ja, aber ist das nicht grundsätzlich Leben?
Ja, klar.
Also ich meine, wir entstehen durch Sexualität und warum ist Sexualität nicht der natürliche Quell unserer Lebensfreude und unserer Lebensenergie?
Naja, der ist das ja. Wenn wir mal wirklich alle Konstrukte, alle gesellschaftlichen Normen und so weiter, alles, was uns da über Jahrhunderte aufgetürmt wurde, wenn wir das alles mal wegnehmen, dann ist es ja genau das. Und das ist ja das, wo ich sage, da dürfen wir wieder rangehen, das dürfen wir wieder leben. Und da dürfen wir eine positive Färbung reinbringen, eine positive Haltung dazu bringen, ne? Und uns endlich mal den Stock aus dem Arsch ziehen. Ich sag's jetzt mal so derbe.
Ja, ich glaube, ja gut. Also, aber das ist ja so, dass es an keiner Stelle der Ausbildung oder in der Schule oder so irgendwann darüber gesprochen wird, dass man sich ja diese Lust selber mit sich erleben kann. Das gibt ja keine Stelle. Also ich weiß nicht, ich glaube in den 70er Jahren, als die Frauenbewegung irgendwie losging, war das auch ein Thema. Aber das war eher ein Thema, dass man halt mit so vielen Männern wie möglich schlafen dürfte und dass das erlaubt war. Da ist nie darüber gesprochen worden, ob die Männer auch in der Lage sind, eine Frau zu befriedigen. Also das war irgendwie seltener das Thema. Das ist erst danach entstanden.
Ja, und wie ist das? Da habe ich jetzt mal eine Frage. Wie war das in dieser Zeit, ne? Wenn du sagst, okay, du schläfst jetzt als Frau das zweite Mal mit demselben Mann. Da hast du ja auch ein Label irgendwie drauf gehabt. Zumindest ist das so das, was ich so gelesen habe. Aber im Endeffekt beschneidet dich das doch auch in deinem Wollen. Wenn du sagst, nee, ich will immer mit diesem Mann nochmal schlafen oder ich will überhaupt mit nur einem Mann vielleicht schlafen. Es gibt ja alle möglichen Facetten. Das ist doch
ja, klar,
das ist ein Beschneiden der Freiheit.
Ja, das ist natürlich richtig. Also ich bin ja auch in der Zeit meine sexuellen Erfahrungen gemacht, als es die Pille gab. Mhm. Also das war natürlich für meine Generation schon eine Befreiung. Also fernab der Gefahr, schwanger zu werden, sexuelle Erfahrungen zu machen, war natürlich ein grandioses Erlebnis. Und die Generation bin ich. Also ich habe die Pille auf Rezept bekommen, ohne dass da irgendwelche Diskussionen stattgefunden haben. Ich war auch schon älter. Ich glaube, die Mädchen sind heute alle schon jünger, wenn sie ihre sexuellen Erfahrungen machen, aber das ohne die Angst zu machen, schwanger zu werden, das war schon ein Vorteil und auch sich nicht mehr dafür zu schelten, wenn man ja zum nächsten Mann geht oder es ausprobiert oder einfach die Lust kommen lässt und es sich einfach hingibt oder was weiß ich. Also ich erinnere mich an eine Zeit, wo das durchaus kein Problem war. Also wo man einfach, wenn man Lust empfunden hat, der auch nachgegeben hat.
Das gibt es ja heute immer noch. Ich meine,
in meinem Leben, ich rede von meinem Leben.
Ja, also, klar. Ja, das ist auch gut so, dass das irgendwann so kam. Ja, das ist auch gut, dass es auch immer noch gibt. Aber ich weiß nicht, ob die jungen Menschen immer noch so denken, das weiß ich halt
nicht. Ja, eben, das weiß ich eben auch nicht. Also das weiß ich nicht. Aber ich weiß eben, dass es in den 70er und 80er Jahren wirklich, da gab es wirklich eine Umkehr oder eine Veränderung, eben auch durch die Pille, die für uns ja einen gewissen Schutz darstellte. Ja. Und dann kam irgendwann AIDS und dann wurde alles anders. Und ich musste meiner Tochter erklären, wie man ein Kondom benutzt. Das habe ich auch eigenartig empfunden. Naja gut, aber wie gesagt, ich bin ja jenseits all dieser Geschichten. Ich bin halt 75 und da lebt es sich halt irgendwie anders. Okay, wir reden jetzt schon sehr lange und ich finde das auch sehr erfrischend, dass wir beide uns darüber so austauschen können. Und da wir beide keine Scham empfinden, über dieses Thema zu sprechen. Mhm. Weil das ist ja auch gesund. Ich denke, Scham, es gibt, also ich habe ja sehr lange auch Aktshootings gemacht und habe dann natürlich auch erlebt, was Scham ist, also sich vor einer fremden Person auszuziehen, kann Scham auslösen. Und ich habe meinen Kundinnen immer gesagt, dass diese Scham ein ganz gesundes Gefühl sei. Und mir haben meine Kundinnen immer bestätigt nach so einem Shooting, dass sie sich nie nackt gefühlt haben. Das hatte natürlich was damit zu tun, wie ich sie betrachtet habe. Mhm. Und das war mir auch immer ganz wichtig darauf zu achten, dass ich diese Scham nicht befeuere. Aber an und für sich ist ja Scham kein ungesundes Gefühl. Es wird nur dann ungesund, wenn es uns daran hindert, etwas zu tun, was in unserem innersten Interesse ist. Würdest du das auch so sehen?
Ja, manchmal denke ich, Scham ist anerzogen.
Bist du sicher, dass es anerzogen ist, dass es nicht eine natürliche Reaktion ist des Selbstschutzes?
Ich bin mir da nicht sicher, weil wenn ich ein Kind sehe, was nackt auf die Welt kommt und einfach, so war ich ja auch, ne? Ich bin dann einfach nackt durch den Garten gelaufen oder am Strand lang gelaufen, ne? Und wenn ich dann aber, das ist das Natürlichste überhaupt, ja?
Ja, das stimmt. Da hast du natürlich recht, dass so kleine Mädchen oder kleine Kinder laufen nackt rum und die fangen erst sich dann anzuziehen, wenn Erwachsene ihnen die Kleidungsstücke dafür geben. Ja.
Genau, und dann im Prinzip auch, du kannst doch nicht so rumlaufen, was sollen die Leute denken oder so. Ne? Also ich bin ja so aufgewachsen, ne? Zu mir sagte letztens jemand, ja, du Ostmädchen bist ja irgendwie immer nackt, weil ich auch in meiner Wohnung nackt bin. Also ja, und ich versuche so viel wie möglich im Sommer irgendwie nackt zu sein, weil ich das liebe einfach. Aber ich kenne natürlich auch Scham. Und da bin ich mir nicht sicher, ob es anerzogen ist. Ich sag mal so, von meinen Eltern mit Sicherheit nicht unbedingt, aber auch so durch das Gesellschaftliche. Das macht man nicht, zeigt dich nicht so. Ich habe das auch schon zu meinem Kind gesagt, ne? Das geh nicht so aus dem Haus, das könnte irgendwie Schwierigkeiten im Straßenbild geben oder so, ne? Das habe ich auch schon gesagt. Und es war ein total unbewusstes Geplapper, was ich da gesagt habe. Aber andererseits müssen wir uns auch schon mit dem, was unsere Gesellschaft uns gerade hier im Straßenbild zeigt, auch auseinandersetzen. Mhm. Oder mit dem, was passiert, sagen wir es mal so.
Also ich möchte nicht im Straßenbild dauernd nackten Menschen begegnen.
Nee?
Nee, tut mir leid. Also mir reicht das schon, wie sie angezogen sind. Denn da gibt es auch manchen, denen möchte ich nicht begegnen. Also ganz ehrlich nicht. Also irgendjemand hat mal gesagt, dass auch also so ein männlicher Körper ja nicht unbedingt schön ist. Und ich mag auch diese trainierten Körper gerne angucken. Also das mag ich schon. Aber wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste all den Menschen nackt im Straßenbild begegnen, nee, das möchte ich nicht.
Darum geht es auch gar nicht. Aber ich denke, es geht ja auch allein die Scham, die ja eine Frau oder ein Mann schon allein in der Begegnung mit sich als Paar haben, da ist ja auch ganz viel Scham da. Wie viele machen das Licht aus? Wie viele ziehen sich gar nicht richtig vom Partner aus oder zeigen sich nicht oder haben, also das ist ja schon Scham, ja, dass das innerhalb...
Ja, und die ist anerzogen, da hast du recht, die ist natürlich angezogen.
Ja. Also klar, ich will auch nicht den ganzen Tag nackte Menschen sehen, ne? Also,
nee, schrecklich, wenn ich mir vorstelle, das würde mein ästhetisches Empfinden noch enorm stören. Mein Gott. Hallo Katrin, es macht enorm viel Spaß, dich mit dir zu unterhalten. Sag mal, was würdest du denn meinen Zuhörerinnen heute als eine kleine Erinnerung mitgeben wollen? Eine Art Zaubersatz für den Alltag. Wie würde der lauten?
Bring dir ganz viel Glitzer auf den Boden deiner Tatsachen.
Glitzer?
Auf den Boden der Tatsachen. Das sage ich gerne bei Geburtstagswünschen. Bring ganz viel Glitzer in dein Leben, ja? Du kannst Glitzer auf deinen Körper bringen, du kannst Glitzer in deinen Körper bringen. Jetzt meine ich natürlich nicht wirklich Glitzer, aber sondern so diesen Feenstaub, diesen Glitzerstaub, dass es überall so schuppelt.
Ja? Das ist ein unglaublich schönes Bild. Glitzer in seinen Alltag bringen, ja, genau. Also das könnte ja auch bedeuten, wirklich jetzt, wo es wieder etwas kälter geworden ist, mit Lust, sich die Natur anzuschauen. Das ist ja auch eine Art Glitzer, den man empfinden kann.
Also im Prinzip ist es eine Haltung. Ich schaue mit Glitzer, mit Göttlichkeit, mit Begeisterung. Ja, das ist natürlich das, was ich da jetzt mit meine auch. Geh mit Begeisterung in das Leben, geh mit Begeisterung, begegne dir mit Begeisterung, schau dich mal mit Begeisterung im Spiegel an, empfange als Frau mit Begeisterung das Leben, hab eine Begeisterung. Ich habe einen Menschen in meinem Leben, der ist einfach immer nur begeistert, habe ich das Gefühl. Der ist von allem, was er vor seine Kamera kriegt, begeistert. Und das finde ich irgendwie total toll. Der hat natürlich dann logischerweise auch ein fantastisches Leben und ein gutes Mindset und eine gute Energie hat er auch. Und mit diesen Menschen ist man dann auch gerne zusammen. Hab Begeisterung im Leben, ja.
Oh, das ist ein toller Satz. Also Glitzer im Alltag und Begeisterung fürs Leben.
Ja, und für die Lust und die Liebe und alles andere auch.
Katrin, das ist ein tolles Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch.
Gerne.
Sage erstmal herzlichen Dank.
Ich freue mich. Danke. Danke, dass du mich eingeladen hast.
das war doch mal wieder eine sehr spannende Momentaufnahme und einen sehr weiten Bogen, den wir da gespannt haben. Ach, also ich fand's interessant und ich hoffe, dir hat's auch gefallen und du bist beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, das ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Fotografin in Düsseldorf. Bis dahin, bleib gesund und mir gewogen.